Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Annette Zubke begrüßen. Annette ist Experte für gewaltfreie Kommunikation und sie verbindet sozusagen Gefühle und Bedürfnisse auf der Ebene des Körpers, dass der Verstand und das Herz wieder in Einklang ist. Und besonders wichtig findet sie Konflikttransformation in Gemeinschaften. Und da habe ich gerade gehört im Vorgespräch, machst du Online-Kurse, ja, und es ist bestimmt richtig spannend, vor allen Dingen in Gruppen zu arbeiten, weil da ja auch eine richtig große Konfliktdynamik war und gerade in den letzten 2 Jahren, ne? Und du hast auch 2 Bücher geschrieben. Also ich habe mir das auch angeschaut, ein 21-Tage-Kurs für Gefühlskunde. Also für dich ist es ganz wichtig, dass die Menschen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen, wirklich auf Körperebene wirklich fühlen, nicht nur reden und hier auf so einen Listen gucken, oh, was habe ich für Gefühle, sondern es wirklich erspüren und einen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen zu kommen. Ja? Und im Moment arbeitest du mit Menschen in Veränderungsprozessen. Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Annette Zubke.
Ja, danke dir, Kathleen, für die Anmoderation und auch für die Einladung. Ich freue mich voll und bin gespannt, wie wir unser Gespräch zusammen navigieren.
Ja. Und am Anfang ist es wirklich immer so, interessiert mich, wie du so mit deinen Konflikten umgehst und welche Erfahrungen du gemacht hast, wie dich so Konfliktsituationen auf eine neue Ebene gebracht haben im Leben.
Also die Kurzantwort wäre, mal gehe ich geschickter mit um und mal ungeschickter. Und das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, ne? Also zum einen sind es Menschen, die schon Herkunftsfamilie sind, wo wir eh alte Dynamiken haben, die es immer wieder neu zu durchbrechen gilt. Oder sind es Weggefährten, die ich jetzt auf meiner Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation und anderen verbindenden Ansätzen gelernt habe. Da kann ich zum Beispiel sagen, meine Laufpartnerin und ich, wir hatten letztes Jahr plötzlich das letzte Mal Kontakt und haben dann nach lange nichts mehr voneinander gehört. Und jetzt hatte ich sie angeschrieben, Mensch, wie sieht es denn aus, wollen wir wieder laufen? Und mittlerweile wohnt sie gar nicht mehr in Berlin und schrieb mir dann aber auch, warum sie, was jetzt bei ihr wach geworden ist, warum sie letztes Jahr aus dem Kontakt gegangen ist und wie das dann eigentlich bei mir war, ob sie da die Sachen richtig interpretiert hat. Und dann habe ich versucht, mich nochmal hineinzuversetzen in die Situation und beschrieben, was bei mir war. Und dann war ich voll erfreut, ihre Antwort zu hören. Ah, okay, ich verstehe, ich sehe jetzt auch meinen Anteil, meine Verantwortung, ich habe an der Stelle. Und so haben wir beide seitdem wieder ganz viel Austausch. Also da war auch so ein bisschen erstmal aus dem Kontakt gehen, weil da so, also bei mir war tatsächlich so ein bisschen Scham plötzlich wach, weil ich ein Angebot von ihr anders verstanden habe und die Vereinbarung für mich plötzlich nicht mehr stimmt. Und aus irgendeinem Grund konnte ich damals nicht so richtig den Konflikt ansprechen, was aber nicht immer der Fall ist. Also ganz häufig bin ich eher diejenige, die dann direkt drauf zugeht und ins Gespräch geht. Mhm. Und jetzt war es aber einfach, wenn dann die Nähe durch das, ach so war das für dich, ach warte mal, was habe ich dann dazu beigetragen? Ah ja, deshalb, jetzt verstehe ich, warum wir da eigentlich wie für den Moment wie 2 Magneten waren, die sich eher abgestoßen haben. Und ich würde sagen, wir haben die Magneten wieder umgedreht.
Mhm. Ja. Aber wenn ich das so höre, seid ihr definitiv aus der Kommunikation gefallen dadurch, ne? Ihr habt einfach nicht mehr geredet, ihr habt es nicht geklärt. Und es ist so spannend, meine Eltern, ich habe heute Nacht mal überlegt, ich konnte nicht immer einschlafen, der Hund ist ein paar Mal gekommen, ich habe es dir erzählt. Meine Eltern, wenn ich die frage, die sind jetzt 67 Jahre verheiratet. Und sie sage ich, was hat euch so lange zusammengehalten? Oh, und dann sagt auch, und dann kriege ich richtig Gänsehaut, mein Vater, weißt du, Kathleen, das war nicht immer lustig. Ja, das war richtig anstrengend. Aber wir haben immer miteinander geredet. Ja, und ich kann mich wirklich an den Küchentisch erinnern bei uns. Das war immer gemeinsame Mahlzeit und wir haben ganz viel geredet. Das war immer Reden. Ja, und ich rede ja immer noch so viel. Deshalb will ich ja eigentlich jetzt dir die Frage stellen. Was siehst du eigentlich, wie man Konflikte sozusagen in die Transformation bringen kann? Was ist dein wichtigstes Werkzeug darin?
Genau. Also ich muss nochmal dazu sagen, eben habe ich ja nur von der Laufpartnerin, nicht von der Lebenspartnerin gesprochen, ne? Also wir hatten sowieso recht wenig Berührung im Alltag und waren auch nicht so regelmäßig laufen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an meine Schwester denke, für mich ein ganz zentrales Mitglied meiner Herkunftsfamilie, wir haben nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen, aber wir üben das. Oder Konflikten so umzugehen, dass was Schönes bei rauskommt. Also aus unserer Familientradition kennen wir eher und die Leute stoben auseinander und bestenfalls erinnern sich alle, dass man sich gerne hat und wieder zusammenkommt, aber irgendwie bleibt vieles unausgesprochen. Und wir üben uns seit, ich wohne jetzt seit 8 Jahren hier auch am Stadtrand, also wirklich nur eine Querstraße von ihr entfernt, üben wir uns da drin, die Konflikte anzusprechen. Und es ist oft nicht spaßig, weil so schnell Schmerzpunkte berührt werden. Ne? Und weil wir. Genau, und weil
und dann puff, ne? Dann geht man genau. hoch.
Und obwohl dieses Puff weiterhin da ist, haben wir festgestellt, dass uns definitiv was gelungen ist, zu durchbrechen, was wir früher nicht gelernt haben, trotzdem dran zu bleiben. Und noch eine Runde zu drehen. Und auch wenn es erstmal wehgetan hat und beide wie zwei Katzen fauchen, dann, wenn sich es langsam wieder so setzt, was war denn eigentlich gerade los? Oder auch am nächsten Tag zusammenzukommen, wenn jeder nochmal sich sortiert hat. Und dann können wir mittlerweile viel mehr uns zeigen mit dem, was in unserem Inneren im Weg stand, um in einem Austausch zu bleiben von der Qualität, die uns einfach mehr Spaß macht.
Ja.
Und ich glaube, vieles ist zum einen, dass wir darin trainiert sind. Das andere ist, dass uns das wirklich die Beziehung extrem wichtig ist, weil sie unseren Alltag prägt oder weil es eine der längsten Bindungsbeziehungen ist, dass wir dranbleiben. Oder dass wir wirklich Vereinbarungen haben. Also ich hatte mal ein Arbeitsprojekt mit einem Filmemacher, eine Kooperation. Und da ging es auch in dem Film um Konflikt. Und wir haben uns zum Glück im Konflikt-Lern-Begegnungsansatz kennengelernt und hatten beide vereinbart von Anfang an, wir gehen jeden Konflikt offen an. Und wir hatten viele, weil einfach das Projekt es mit sich brachte, dass die Rollen nicht so richtig klar verteilt waren. Und wir haben dann alles Mögliche gemacht. Wir haben auch immer wieder Mediation reingeholt oder auch das Modell der Shuttle-Mediation genutzt, wenn klar war, eigentlich sind wir mittlerweile, wenn wir im Konflikt sind, so sehr mit dieser Angst, oh, der hört mich nicht oder die hört mich nicht, verbunden, dass es besser war, wenn ein Mediator nur mit uns am Telefon war. Es waren meistens Mitlernende aus unserer Gemeinschaft. Und zum Beispiel erst mir zugehört hat und dann meine Botschaft rübergebracht hat, dann war die ja schon verständlich aufbereitet, also verständlich im Sinne von, er konnte die leichter hören. Und nach diesen Mediationen, die, wie gesagt, oft, also ich habe sogar einmal eine Schulfreundin gebeten, die überhaupt keine Mediationserfahrung hatte, ob sie eine halbe Stunde Zeit hat, uns zu helfen. Wir sind gerade mitten im Meeting und kommen nicht weiter. Und uns vorbereitet auf eine Filmreise und es war die beste Reise, die wir hatten. Also durch diese Unterstützung von ihr herauszufiltern mit ihren Worten, die halt nicht von dem Schmerz des Konflikts gefärbt waren, hat sie uns beim Sortieren geholfen und wir haben uns nur angeguckt, ach ja, na klar, so genau, darum geht's.
Naja, der Konfliktschmerz, ne? Das kommt oft auch hier im Interview.
Und ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, weil manchmal denken Leute so, na, aber du musst es doch können, du beschäftigst dich doch damit, du solltest doch keine Konflikte mehr haben oder die müssen doch friedlich ablaufen. Ich glaube aber, zumindest bei den Ansätzen, die ich erforscht habe, auch gerade den Kreiseinsätzen, was passiert ist, dass viele Menschen, die dann den Effekt sehen, weniger Angst davor haben, auf die Konflikte zuzugehen und sich denen zu widmen und und es braucht halt weiterhin Übung von allen Beteiligten, dass wir nicht immer diese haben, sondern vielleicht gleich auf der Augenhöhe bleiben können. Aber wenn wir wissen, wofür wir es machen, dass wir dadurch mehr gegenseitiges Verstehen erreichen können und wirklich unseren Fokus darauf lenken und dann durch diesen Sturm hindurchgehen, dann kann einfach was ganz Neues im Miteinander entstehen. Auch mehr, weißt du, dann fühlen sich auch alle, die da mit dranbleiben, zugehöriger. Es entsteht ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl.
Ja. Und viele Zuschauer und Zuschauerinnen wissen jetzt auch noch gar nicht so, wie du mit der Kommunikation, mit der gewaltfreien Kommunikation arbeitest, was da einfach für Bestandteile sind. Vielleicht kannst du da nochmal direkt genau drauf eingehen. Das war auch noch nie Kongressthema, dass jemand genau so, wie das aufgebaut ist und warum es so aufgebaut ist, gesprochen hat. Und ja, und dass die Menschen einfach auch verstehen, warum da eine Deeskalation entstehen kann, wenn wir doch einfach geübter sind, mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt zu sein und Herz und die Sprache miteinander zu verbinden, also den Kopf, die Gedanken und alles drumherum.
Ja, ich versuche gerade, wie ich das mit Konflikt verbinden kann. Da ist vielleicht ganz wertvoll, also eine Komponente der gewaltfreien Kommunikation regt ja an, dass wir erstmal gucken, was ist der Bezugspunkt? Mhm. Also können wir uns auf einen Bezugspunkt einigen oder wir können auch gerne sagen, ein Bild, das wir uns angucken. Mhm. Ein Bild einer Situation und die so neutral wie möglich beschreiben, dass wir beide sagen können, ja genau, das ist passiert. Genau, also das habe ich auch.
Sachlich beschreiben quasi.
Genau, das ist ein bisschen wie ein Polizeibericht, ganz nüchtern, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, meinetwegen. Wenn ich jetzt mit meiner Laufpartnerin zurückkomme, damals, als wir das Angebot hatten, zusammen Körperarbeit zu machen und eine Massage zu bekommen, da hatte ich plötzlich den Eindruck, dass. Und dann konnte halt die Person, also der Bezugspunkt ist der Tag, an dem wir uns für 2 Stunden Massage getroffen haben. Und dann ist das, was danach passiert, sind meine Gefühle und meine Bedürfnisse. Und da ist halt ganz wichtig, dass ich wirklich bei mir bleibe. Ich habe mal vor Jahren eine Radiosendung gehört, da sagte eine Frau, aber ich habe ja ein Ich gesprochen, eine Ich-Botschaft, ich habe ja gesagt, ich finde dich arrogant. Ja, also dieses Ich, das die gewaltfreie Kommunikation anregt, bleibt halt wirklich ganz auf meiner Seite. Also wenn ich daran denke, an diesen Moment, dann spüre ich in mir noch so eine Aufregung, weil ich merke, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum du so auf mich reagiert hast, wie du reagiert hast. Und ich würde es aber gerne noch verstehen, magst du mir noch mal sagen, was da bei dir war? Wäre so durch dieses Ich durchgehen. Also ich fühle mich unsicher, ist zum Beispiel auch viel berührbarer als ich fühle mich irritiert oder frustriert. Da hängen wir noch so auf dieser Gedankenebene ein Stück weit fest. Ist noch so ein bisschen Schutz, kann auch leichter als Vorwurf ankommen beim Gegenüber. Also ich versuche durch diese mein Gefühl und mein Bedürfnis ausdrücken, auch dieses Spiel von Vorwurf und Angriff da auszusteigen und einzusteigen an dieses Spiel. Ach, zeig mir mal dein Bild, was entstanden ist bei diesem Ausgangspunkt. Und ich bin neugierig, will es gern erfahren und dann würde ich dir gern mein Bild zeigen.
Genau. Und manchmal ist es sogar, man trifft irgendeine Empfindlichkeit und ist sich dessen null bewusst, ne? Und ja, dass man dann guckt auch auf beiden Seiten, ob es irgendwie eine Provokation war oder nicht, zu gucken, was ist da jetzt gewesen, ne, in dem Moment. Und wenn es der andere jetzt gar nicht so aussprechen kann, dann kann, also genau, wir hatten auch über Empathie gesprochen, ne, die da ganz wichtig ist, wirklich zu gucken, ich sehe dich und ich gucke, was ich fühle, aber ich kann auch gucken, meine ich, was der andere fühlt und darauf eingehen, wenn er da vielleicht auch eine Blockade hat. Das ist ja auch, geht ja auch viel um Verletzung, ne, in dem Bereich, wo man in den Konflikt geht, ne?
Ja. Ja, mir kommt gerade eine Episode, wenn du sagst, ich kann ja auch bei dem anderen fragen, würde ich gerne kurz erzählen wollen. Vor vielen Jahren habe ich meinen Geburtstag gefeiert und die letzten Geburtstagsgäste, die noch da waren, waren meine Schwester, ihr Enkelkind, die war damals 2 oder 3 und ihre jüngere Tochter, keine Ahnung, die war vielleicht so um die 10. Und meine Schwester machte so Kinder, aufräumen, wir gehen jetzt. Und plötzlich sprang ihr Enkelkind auf meinen Arm, was mich zutiefst gewundert hat, weil Enkelkind und Oma sind so, da passt kein Blatt dazwischen. Also es war für mich völlig unverständlich, warum sie auf meinem Arm landete. Und dann habe ich so gesucht, was es wohl ist. Und dann hieß es eben auch, komm du auch mit aufräumen. Und sie, nein, nein, und strampelte auf meinem Arm. Und dann bin ich da so zu dieser, ich sag mal, Aufräumszene gegangen, habe mich mit ihr hingesetzt und habe so gefragt, ob sie Angst hat, was falsch zu machen. Und sie hat so ganz heftig genickt. Und dann habe ich gefragt, na, möchtest du denn helfen? Soll ich dir sagen, was du machen kannst? Und hat sie wieder ganz heftig genickt. Und ich habe gesagt, na, du kannst. Und habe ihr die Dinge benannt, die auf dem Boden lagen, die kann sie mir geben, ich kann sie dann wegräumen. Und dann sprang sie auch schon runter und hat mitgemacht. Aber es war in dem Augenblick voll wichtig für sie, darin gesehen zu werden, also ein Angebot zu haben, was sie gerade davon abhält. Und mir hat halt geholfen, dieses Wundern, warum ist denn auf meinem Arm und nicht bei der Oma? Ah, die Oma hat ja zack, 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 aufräumen.
Und du hast erkundet, welches Gefühl darunter steckt. Ne? Genau. Das war im Prinzip Angst, was falsch zu machen. Ne? Und es ist meistens immer ein Gefühl, was dann, wo dann, ja, wo, das man gar nicht so richtig spürt oft, ne? Und wo dann irgendwie eine Verletzung ist und das dann, die Verbundenheit im Prinzip gekappt wird, ne? Ja. Und wie geht es dann weiter? Also ich habe jetzt das Gefühl ausgedrückt. So, und dann?
Dann ist ganz wichtig, dass du eine Idee hast, also wenn es jetzt um dich geht, dass du eine Idee hast, mit welchem deiner Bedürfnisse dein Gefühl verbunden ist. Und der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der Marshall Rosenberg, hat immer gesagt, in Lichtgeschwindigkeit füge dein Bedürfnis an, weil viele von uns gelernt haben, sich für die Gefühle anderer verantwortlich zu fühlen. Und dann fühlt es sich ja auch wieder, wenn ich jetzt vor dir sitze und sage, du Kathleen, ich bin enttäuscht, dann kann es unter Umständen bei dir schon hier zum Luftanhalten kommen, weil vielleicht bei dir sofort angeht, oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht?
Habe ich wieder was falsch gemacht, ne? Genau. Immer das Gleiche.
Genau. Und deshalb ist es voll wichtig zu sagen, ich bin enttäuscht oder traurig, und vor allen Dingen enttäuscht ist eben auch, dass nicht bei dir ankommt, enttäuscht von dir, sondern ich bin enttäuscht, weil ich mir so gewünscht habe, dass wir, und keine Ahnung, was dann das Bedürfnis ist, da ist vielleicht dann hilfreich, die Karte, die du vorhin mal kurz gezeigt hast, zu nutzen.
Ja.
Ne? Dann kann ich da auch mal mein Auge lang schweifen lassen, welches Wort.
Ich habe es, glaube ich, nicht umgestellt.
Und dann kommuniziere ich das. Also ich bin traurig, weil ich merke, ich habe gerade so eine Sehnsucht nach Nähe. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht, kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen, ja? Also ich würde dann also zu meinem Bedürfnis idealerweise auch noch eine konkrete Handlung als Bitte formuliert. Könntest du dir vorstellen? Oder mir geht es gerade nicht so gut. Ich merke, ich brauche Austausch. Hättest du heute Zeit und Lust, eine halbe Stunde mit mir zu telefonieren? Oder noch besser wäre, wenn wir uns für 2 Stunden zum Kaffee treffen könnten?
Und das wäre dann im Prinzip schon der vierte Teil, ne? Von diesem, also
genau.
Block, der, also wie sagt man dazu? Zu Handlungs.
Ja, genau, das ist dann, da komme ich ins Handeln, da habe ich eine Bitte an dich oder an jemand anders, die ich vorbringe. Und da ist halt auch wieder vielleicht manchmal kritisch diese Unterscheidung mit Bitte und ich habe dir doch gesagt. Ja, also wenn ich wieder an das Enkelkind meiner Schwester denke, da hatte ich auch vor vielen Jahren, war ich bei meiner großen Nichte essen und die Tochter saß unterm Tisch und dann sah ich, da liegt mein Tuch und kam gerade ins Zimmer und dachte, oh, ich frage sie einfach, hey, kannst du mir mein Tuch geben? Und sie hat nein gesagt. Und für mich war das voll okay, weil ich brauchte das jetzt nicht dringend, ich hätte es auch später selber aufheben können. Aber für die Mama war das nicht in Ordnung, dass ihre Tochter nein sagt. Da war dann, nett hat dir doch was gesagt. Mhm. Also wir sind halt auch drin trainiert, dass...
Konditionieren, ne? Heißt mal, ja, nennt man's.
Genau, das bleibt aber auch bei uns Erwachsenen. Ne? Also viele trauen sich dann eben nicht, nein zu sagen, weil das so tief verankert ist. Da hat mir ja jemand was gesagt, dass das eigentlich erstmal nur eine Frage ist, nur ein Wunsch, eine Anfrage. Das können wir, glaube ich, auch ganz oft uns gegenseitig wieder deutlich machen.
Ja, weil wir ja jetzt bei den Konflikten sind und du hast ja nochmal so überlegt, wie du gewaltfreie Kommunikation anhand von Konflikten erklärst. Was mir so auffällt, dass es oft gar nicht die unterschiedlichen Bedürfnisse sind oder die unterschiedlichen Gefühle. Da ist was ganz anderes noch dahinter, was uns gegeneinander aufbringt. Hast du da auch diese Erfahrung gemacht?
Also das sind, ich glaube, sogar mehrere Sachen. Das eine ist, dass ich Schlussfolgerungen ziehe aus dem, was ich sehe, ohne mit dir zu checken. Ja, also ich war mal eingeladen von einem Verein, da gab es auch einen eskalierten Konflikt und dann hatten wir uns im Kreis getroffen und da hatte ich immer wieder darum gebeten, dass wenn jemand sich mitgeteilt hat, jemand anders aus der Gruppe mit eigenen Worten wiedergibt, was angekommen ist. Und dadurch, das machen wir ja im Alltag oft nicht, das ist aber voll hilfreich, gerade auch im Konflikt, zu sagen, warte mal kurz, ich will mal kurz sagen, was ich verstanden habe, ist das, was du sagen wolltest, weil dadurch entdecken wir all diese Kommunikationslöcher von Missverständnissen. Also das, was ich sage und losschicke, ist nicht immer das, was ankommt. Und also das ist eine Schwierigkeit, wo Konflikte entstehen, wenn wir diese Missverständnisse nicht rechtzeitig auffinden, dann basiert der Rest meiner Begegnung mit dir möglicherweise auf meiner Geschichte über das, was du da gerade gesagt oder getan hast. Und ich komme gar nicht in Kontakt mit dir. Und das andere ist, dass häufig wir ganz klar haben, wie wir etwas geregelt haben wollen oder etwas umsetzen wollen. Und dann gibt es für uns nur diesen einen Weg. Und wenn wir uns aber nochmal verdeutlichen würden, was versuchen wir denn durch dieses Handeln zu erfüllen, also welche Bedürfnisqualität, und auch beim Gegenüber versuchen, der oder die sich einen ganz anderen Weg ausgesucht hat und da genauso dran festhält, auch da uns die Zeit nehmen, okay, welches deiner Bedürfnisse steht dann bei dir als intrinsische Motivation? Und dann können wir oft feststellen, wenn wir uns die Zeit nehmen, dass auf der Bedürfnisebene meistens die gleichen Bedürfnisse gerade aktiviert sind.
Genau. Nur jeder hat einen anderen Weg dahin und die kollidieren zusammen, ne? Also gilt es ja eigentlich nur, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist dann die Lösung. Eine gleiche Strategie, um das Bedürfnis zu erfüllen, zu befriedigen, ne?
Absolut, absolut. Und es ist aber in einer Kultur, die gerade auch durch viele Talkshows sich immer mehr darin verankert, wer hat die richtigere Meinung, die bessere, und wo eigentlich eher so ein Spiel gemacht wird, meine Meinung ist richtig, nein, meine Meinung, braucht es wirklich ein bewusstes Austreten aus dieser Art von Wettkampfspiel oder Überlegenheit und wirklich ein Eintreten in ein Okay. Lass uns mal gucken, wer von uns kann zuerst hören, also wer hat noch mehr Kapazität, der anderen Seite zuzuhören, zu verstehen, was da an der Wurzel ist, und dann das gleiche Geschenk zurückzubekommen. Also
Ja.
wirklich zu verlangsamen und wieder nachzufragen, also einen echten Dialog einzutreten,
Ja.
aus dem dann am Ende was hervorkommen kann, was wir beide vorher nicht sehen konnten.
Ja. Mir geht noch mal so durch meine Gedanken, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Ist es denn wirklich wichtig, dass mein Gegenüber mich versteht und anschließend die gleiche Meinung hat? Ich glaube, das macht mir am meisten Stress. Und das
Ja.
ist das, wo ich dann Energie verliere im Anschluss. Und ist es denn überhaupt wichtig, damit ich meinen eigenen Konflikt löse, dass der andere anschließend die gleiche Meinung hat? Ich kann doch immer noch das machen, was ich möchte. Und da, vielleicht kannst du da noch mal drüber reden, weil ich denke, das ist wirklich das Konfliktpotenzial bei uns gerade in der Gesellschaft, dass der eine dem anderen die Meinung aufdrücken will. Was kann ich tun, damit ich dem anderen nicht meine Meinung überhelfe und trotzdem in meinem Frieden bleibe? Ja? Vielleicht gibt es da noch ein Werkzeug oder eine Kompetenz, die du ja, die du in deiner Arbeit umsetzt.
Ja, also ich glaube, eins ist erstmal eher so ein Merksatz. Und der Merksatz würde lauten, verstehen heißt nicht unbedingt einverstanden zu sein. Und ich glaube, daher rührt auch die Angst, dass bei vielen von uns, dass wenn wir den Weg gehen, das Gegenüber verstehen zu wollen, dass das Gegenüber das sofort hört als, jetzt bist du auf meiner Seite, jetzt bist du einverstanden mit meinem Weg und kommst auch gleich mit. Und da braucht es eben wirklich die Kompetenz, also zum einen klar zu haben, ja, ich komme mal auf deine Seite, um aus deiner Perspektive zu betrachten und zu verstehen. Und danach will ich, dass du mit auf meine Seite kommst und aus meiner Perspektive guckst und versuchst, meine Perspektive zu verstehen. Und dann lass uns doch jeden wieder auf unseren Platz setzen. Und jetzt haben wir ja hoffentlich eine neue Gesprächsgrundlage. Wie wollen wir dann von hier aus weiter im Gespräch bleiben? Was von dem aus meiner Perspektive hat dich vielleicht berührt und auch deine Sichtweise erweitert, ausgedehnt oder dir geholfen, deine Sichtweise nochmal schärfer hinzukriegen und dann wieder neu zu gucken, also die nächste Ebene des dialogischen Gesprächs miteinander zu gehen?
Ich habe aber so das Gefühl, das braucht schon seine Zeit, ne? Dass ich sehe dich, ich verstehe dich und das ist man nicht aber sagen, weil dann ist ja alles vorher wieder weg. Und ich möchte dir auch meine Sicht zeigen, ne? Und diese gegenseitige Akzeptanz braucht doch Zeit. Und es ist die Frage, ob in dieser schnelllebigen Zeit ja sich oft die Mühe wahrscheinlich gar nicht gemacht wird, ne? Und dass da wieder eine Rückbesinnung passieren sollte, weil sonst knallen wir hier im Krieg zusammen und dann, wir spiegeln es ja schon im Außen, ne? Das kommt immer näher, der ist schon in Europa wieder eingekehrt Und man könnte doch denken, das Bewusstsein der Menschen höher ist. Bewusstsein dahingehend, dass wir ja durch die Sprache eine Verbindung haben. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Volk in Europa im Krieg sterben will. Das glaube ich einfach nicht. Du hast doch wieder das gleiche Bedürfnis nach Leben, ja? Und jetzt könnte man gucken, jeder für sich, wie, ja, wie, welche Strategien gibt es denn noch, als aufeinander draufzuschlagen, ne? Und das kann jeder für sich machen.
Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir statt über unsere Positionen so zu streiten, dass es sich wie Rosenkrieg anfühlt, egal ob wir Ehepaar sind oder nur in der Talkshow zusammensitzen, ich glaube, stattdessen ist es wichtig, dass wir A, zu lernen, zu unterbrechen, aber zu unterbrechen mit der Absicht, in Verbindung zu bleiben. Und zum Beispiel, also ich habe neulich, habe ich einen Ausschnitt gesehen von einem Gespräch zwischen einer Journalistin und Precht und Welzer. Und die moderierte das Gespräch unter anderem so an, das wird jetzt ein schweres Gespräch. Und dann hat sie dem Welzer eine Frage gestellt und hat gesagt, ich möchte erst mal auf Ihre Anmoderation zu sprechen kommen. Warum sagen Sie denn, das wird ein schweres Gespräch? Das können wir doch noch gar nicht wissen. Das ist ja schon eine Vorwegnahme. Und dann ist sie zurückgefahren und sagte, na, für mich wird es ein schwieriges Gespräch. Und das macht eine ganz andere Qualität, weil wir haben halt nicht mehr verinnerlicht, dass jedes Mal, wenn ich spreche, spreche ich eigentlich nur für mich, sondern es wird oft wie so eine objektive Wahrheit hingestellt und dadurch fallen wir schon aus dem Dialog, aus der Begegnung raus. Also ich meine auch mit unterbrechen, auch sagen, hey, warte mal, das ist ja eine Vorannahme, können wir erst mal sagen, wie geht's dir, wenn du auf dieses Gespräch guckst? Bist du aufgeregt? Bist du nervös? Und uns da auch ein Stück weit gegenseitig unterstützen, weil was es auch braucht, ist so diese Aufregung des Nichtwissens zuzulassen. Ich weiß dann halt nicht, weil ich kann nicht mein Skript abspulen. Ich weiß nicht, wie mein Gespräch mit dir verläuft. Ich weiß auch nicht, wo wir ankommen. Das ist auch das, was, wenn ich Kreise, Konflikte in Gemeinschaften begleite, da muss ich den Sitz als Begleiterin ganz fest einnehmen auf dem Sattel. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir zu einem befriedigenden Ergebnis für alle kommen, aber ich weiß, dass ich hier den Raum halten möchte, dass jede Stimme sich ausdrücken kann und vor allen Dingen die Erfahrung macht, gehört zu werden und so verstanden zu werden, wie der Sprecher, die Sprecherin das intendiert. Weil vielleicht kennst du das ja auch aus Gesprächen. Du sitzt in so einer Runde und dann sagt plötzlich jemand, na, wie Kathleen vorhin schon gesagt hat, und dann nimmt derjenige einen Text und du denkst, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe es doch ganz anders gesagt. Ja, und das sind auch die Momente, wo es dann wertvoll ist zu sagen, nee, warte mal kurz, warte mal, ich kann dir gerade nicht weiter zuhören, weil mir ist ganz wichtig, ich habe es so und so gemeint, aber ich höre, du meinst was anderes. Erzähl doch noch mal jetzt nur von dir. Also das auch an den Stellen, wo sonst Sachen wie energetisch zusammenkleben, die eigentlich gar nicht zusammenstehen
Ja,
können, weil da eine andere Bedeutung drin ist.
und das dann auch zu sprechen, ne? Und nicht nur zu denken. Und man merkt dann, dass der Adrenalinpegel immer höher geht und zum Schluss kommt nur noch im Prinzip Sätze raus, die verletzen, ne? Aber es ist ja meistens dann aufgestaut.
Genau.
Und was ich nochmal von dir wirklich interessant finde, diese objektiven Wahrheiten, die so aufgestellt werden. Und ich finde, das ist auch bei mir so ein Triggerpunkt, wo ich so aus meiner Mitte falle. Weil es ist so, wenn andere objektive Wahrheiten aufstellen, da kann ich ja nicht verhindern erstmal. Ich kann das dann zwar intervenieren, manchmal kann ich gar nicht das Wort ergreifen, weil die Gruppe zu groß ist, dass das auch nie stimmt, objektive Wahrheiten. Ne? Also dem auch gar nicht so viel Energie geben, weil das ist einfach eine Behauptung, die völlig, die nicht rechtmäßig ist. Ne? Aber das muss ich nicht verbal durchsetzen, finde ich manchmal. Ja, das hat der Precht gut gemacht. Und er hatte die Möglichkeit, weil er im Dialog war. Oft ist es aber so, dass so eine objektiven Wahrheiten dich richtig lähmen, ganze Gemeinschaften lähmen, weil sie denken, das ist jetzt fest, dabei ist es doch nur ein gesprochenes Wort, ja. Und ich finde, das ist spannend, da auch gelassener zu sein, ja, und zu sagen, ja, was er sagt, dem gebe ich jetzt keine Energie, weil das ist einfach Quatsch für mich, ne?
Bei mir taucht gerade noch mal eine Anekdote zu der Frage, wie gehe ich mit Konflikten um, auf. Ich habe 4 Jahre lang in einer Organisation gearbeitet und habe da in erster Linie das Führungskräfteteam bei Konflikten begleitet. Und dann fing es auch an, dass ich Trainings in gewaltfreier Kommunikation mit den Mitarbeitern gemacht habe. Und ich weiß noch, dann hatte ich zu irgendjemandem gesagt, ach Mist, bei den Führungskräften können wir immer live mit den Konflikten arbeiten. Das macht es viel anschaulicher, das Lernen, aber die Mitarbeiter kommen ja alle aus anderen Abteilungen. Und das muss irgendwie mein Unterbewusstes gehört haben und hat sich was einfallen lassen, wie es einen Konflikt kreiert, der dann live im Raum ist. Und zwar bin ich morgens dorthin gekommen und habe mich voll gefreut, dass ich wie geplant eine Dreiviertelstunde vor Seminarbeginn da bin. Endlich habe ich Zeit, mir den Raum in Ruhe einzurichten. Und dann standen zwei Mitarbeiterinnen im Flur und ich grüßte die fröhlich und die machten so, guten Morgen. Und ich habe mich noch gewundert, warum die so sehr reserviert wirkten. Und dann kam die Frau von der Rezeption auf mich zugeschossen und sagte, Annette, es ist 9:30. Ich weiß, ich habe ja noch eine Dreiviertelstunde. Nein, der Kurs fing 9 an. Und dann ich war aber an dem Tag, ich war einfach nur völlig verwundert, wie das sein kann. Ich habe überall in der Stadt Uhren gesehen und mich immer gefreut, wow, ich habe so viel Zeit. Und dann fragte sie, was machen wir jetzt? Und ich sagte, na, ich bin hier, wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde Kurszeit. Aus meiner Sicht können wir die machen, wenn alle das wollen. Und dann haben wir uns also im Kreis getroffen und ich beginne die Kurse gewaltfreie Kommunikation in der Regel mit, wie geht's dir gerade, wie bist du hier? Und die erste Frau sagte, na, ich bin voll sauer, jetzt habe ich hier eine Stunde umsonst. Und die habe ich sofort unterbrochen, weil ich wusste, wenn ich diese Stimme der Übertreibung jetzt so zulasse, dann ist die Gefahr groß, dass viele andere Stimmen sich da andocken. Und habe gesagt, mir ist es gerade total wichtig, dass wir präzise mit der Zeit sind. Es handelt sich um, und dann habe ich genau die Zeit benannt und auch schon mal die Möglichkeiten hingestellt, wie man diese Zeit auch wettmachen kann. Und natürlich haben noch mehr Leute, also es war auch spannend, weil jeder sieht es ja anders. Die war halt voll sauer, die nächste sagte, oh, ich war so froh, dass wir jetzt erst anfangen, dann konnte ich noch ein paar E-Mails abarbeiten. Dann wieder eine, ach, das war schön, jetzt konnte ich in Ruhe einen Kaffee trinken. Der nächste, oh, der Tag ging heute schon so schlecht los und jetzt noch das hier. Also waren wirklich ganz unterschiedliche Stimmen. Und dann haben wir halt diese Stunde, die wir dort noch hatten, unser Seminar gemacht. Und dann am Abschlusskreis ist halt auch wieder die Frage, wie gehst du raus, was hast du gelernt? Und dann dieser Mann, der noch vorher gesagt hat, und jetzt auch das hier, der sagte so, wow, das war richtig intensiv. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir in der Stunde noch so tief gehen können. Ich fühle mich jetzt geerdet und gut für den Tag. Und eine der Teilnehmerinnen sagte, Mann, und ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Du hast uns alle sagen lassen, wie es uns ging. Alles war erlaubt. Und dadurch konnten wir auch alle wieder voll mit einsteigen und noch das größtmögliche Lernen aus der Zeit zielen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, es hat gebraucht, dass ich an der ersten Stelle sofort eingehakt bin und gesagt habe, nee, lass uns hier, ist ganz wichtig, wir haben hier gerade einen Konflikt. Und beim Konflikt ist es wichtig, glasklar die Beobachtung zu haben.
Ja, das
und so nach dem Motto Übertreibung veranschaulicht.
Ja. Total schön, was du gerade gesagt hast. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, hast du auch gesagt, wie du damit dich gefühlt hast, als der gesagt hat, hier voll die Zeitverschwendung und so. Wie hast du dich gefühlt? Also das würde mich mal interessieren, weil du bist ja zu spät gekommen und dann ist dir im Prinzip diese Ablehnung auch entgegen geworfen worden. Wie hast du das gesagt? Und vielleicht kannst du es mal jetzt sagen, ne?
Ja, also nee, ich habe das ja ganz anders erlebt, weil ich habe ja nicht als, oh Gott, ich komme zu spät, so bin ich ja da nicht angekommen, sondern ich bin angekommen mit, ja, ich habe noch eine Dreiviertelstunde und ich war einfach nur, ich habe dann auch nochmal auf meine Uhr geguckt und dachte, krass, ja, jetzt wo ihr das sagt, das stimmt. Also ich war wie in einem anderen Geisteszustand.
Okay, also andere Bewusstsein, kann man sagen.
Ein anderes Bewusstsein. Ich habe das auch später mal, als ich mich bei einer anderen Firma für ein Training beworben habe, hatte ich, weil die mich auch fragte, wie ich mit Konflikten umgehe, da war der noch relativ frisch, dann hatte ich den beschrieben und die meinte gleich, boah, daraus sollten sie ein Geschäftsmodell machen, das ist doch voll cool. weil, wie gesagt, wir haben dadurch, dass wir einen Live-Konflikt im Raum hatten, und ich habe das auch oft in meinen Übungsgruppen gehabt, die ich früher angeboten habe, wenn da jemand neu war und gleich am Anfang mit mir, die ich die Übungsgruppe leite, einen Konflikt erlebt hat und wir den dann gemeinsam durchgegangen sind, das sind die Leute, die sind 5 Jahre später noch zu mir in die Trainings gekommen, weil die gesagt haben, es hat Vertrauen gestiftet. Also ich durfte das, was mich hier gerade so gestört hat, ansprechen und du bist mit mir darüber so in den Austausch gegangen, dass ich dich sehen konnte und mich gesehen gefühlt habe und jetzt weiß ich auch, worum es in der GfK geht. Hier will ich bleiben, hier lerne ich weiter.
Ja, ich will da trotzdem noch mal so ein bisschen bohren, weil das ist, glaube ich, ein Schlüssel für Deeskalation, eine Kompetenz, die du hast. Ja, dass wir das noch mal so ein bisschen zeigen. Und zwar, sie haben dich verbal, also deine Teilnehmer haben dich ja schon mit Worten angegriffen. Kann man sagen, ich bin enttäuscht von dir, weil du zu spät kamst. Jetzt war es verlorene Zeit. Und du selbst bist dann gar nicht in Resonanz gegangen, weil du das einfach nur gehört hast und nicht bewertet. Vielleicht nochmal diese Kompetenz, die dich ausmacht. Weil wir hatten ja am Anfang auch so einen Konflikt, einen kleinen mit dem Buch, wo ich gesagt hatte, hast du jetzt nur ein Arbeitsbuch oder ein Buch? Und dann warst du auch so. Und das war sofort geklärt. Ne? Ich habe gesagt, was ich dahinter gefragt habe. Nicht, dass ich was vergesse. Ich habe immer nicht so gerne, dass ich Bücher vergesse. Und du hast gesagt, ach, ich will noch ein Buch schreiben. Ne? Und dann war das für uns klar. Ja. Weil es ist eine Kompetenz von dir. Vielleicht kannst du das nochmal, weil die kann man ja erlernen. Also ich fühle mich auch immer schnell angegriffen, wenn ich kritisiert werde. Das ist ja wie eine Kritik, du kommst zu spät, jetzt habe ich meine Zeit verplempert. Welche Kompetenz hast du, dass du da nicht so in Resonanz gehst?
Also da muss ich auch nochmal unterscheiden. Ganz wie ich am Anfang gesagt habe, mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Ne? Also dieses nicht in Resonanz gehen fällt mir viel leichter, wenn ich zum Beispiel den Seminarsitz aufhab, wo ich weiß, ich will zum Lernen beitragen und dann an der Stelle jetzt bei dem Beispiel voll am Wundern war. Aber ich glaube, was ein Schlüssel ist, ich habe mich da drin trainiert, ein liebevolles Selbstgespräch zu führen. Darf ich noch ein Beispiel bringen? Weil ich finde auch, wir lernen einfach aus daraus, wenn wir nicht mehr so streng mit uns sind und uns auch Unperfektes erlauben. Ich hatte eine Lehrerinnenfortbildung zum Thema Selbstfürsorge, Lehrer, und hatte mich darauf vorbereitet. Und einer der Punkte war eben auch, dass man als Lehrer gut für sich sorgt, wenn man abends schon alles parat gelegt hat und dann morgens nur die Sachen mitnehmen muss. Und ich komme dort zu dieser Fortbildung und mache meinen Rucksack auf und der ist leer. Die ganzen Unterlagen, die ich für die Lehrer dabei hatte, die ganzen Handouts, die ich zu Hause super gestapelt habe und super, also ich war so froh, dass ich für die richtig was zusammengestellt habe, die hatte ich nicht dabei. Und ich hatte aber nur noch eine halbe Stunde, bis der Kurs losging, und eine halbe Stunde hätte ich bis nach Hause gebraucht. Es war also klar, no way, ich kann die nicht mehr holen. Meine Prägung aus der Familie, aus der ich komme, wäre gewesen, mit mir zu schimpfen. Wie kannst du nur, du bist ja echt schluderlich, Mann. Und wie willst denn du jetzt ein Seminar geben zum Thema Selbstfürsorge, wenn du das nicht mal gebacken kriegst? Ja? Also mit so einer Art von Selbstgespräch bin ich aufgewachsen. Das habe ich mir abgeguckt bei den Älteren um mich herum. Und das war in dem Augenblick nicht da. In dem Augenblick war nur krass. Ich habe den Rucksack wirklich dreimal umgedreht, weil ich es nicht fassen konnte. Ich glaube, dieser Moment, das war
kennt,
ja,
glaube ich, jeder.
Dieses Moment, das nicht fassen zu können, so völlig zu wundern, kann auch hilfreich sein, weil für mich war dann klar, warte mal, die Frage ist jetzt, ich habe jetzt 90 Minuten Seminar mit denen, die Unterlagen, wofür hätte ich die gebraucht, was kann ich anders machen, was vielleicht gibt es noch, ich gucke mal beim Hausmeister, was ich noch drucken kann. Also ich war sehr schnell dann auch im Lösen. Und nachdem alle Lehrer, die dort am Kurs waren, eben zu der Frage, wie geht's dir, wie bist du da, gesprochen haben, habe ich denen erzählt, wie mir gerade meine Haltung der gewaltfreien Kommunikation geholfen hat, jetzt nicht in diesen harschen Selbstgespräch zu landen, und habe transparent gemacht, was mir da an Missgeschick auch widerfahren ist. Und dann ruft eine Lehrerin aus, boah, das ist toll, dass du es machst, weil wir sitzen ja mit solchen Sachen als Lehrer immer alleine da. Wir trauen uns ja gar nicht, über unsere Fehler zu reden. Und das Schlimme ist, wir gucken aber die ganze Zeit bei Schülern auf Fehler. Und es ist dadurch, dass ich es auch nicht versteckt habe, sondern transparent gemacht habe und auch gezeigt habe, wie diese Art des mit mir in den Austausch gehen. Natürlich hatte ich erstmal einen Schreck, oh Gott, die Unterlagen, aber warum war der Schreck verbunden? Ah, ich wollte beitragen, ich wollte zum Lernen beitragen. Das war dann wieder das Bedürfnis. Und zum Lernen beitragen waren jetzt die Handouts nicht maßgeblich, sondern es war, wie kann ich mich wieder in die Präsenz bringen, damit wir hier lernen können? Und ach Mensch, ich kann das ja auch mit reinnehmen, als ich zeige denen mal, welcher doofe Fehler mir gerade passiert ist, damit wir offen und ehrlich sprechen können, wie gehen wir eigentlich mit Momenten um, wo wir weniger perfekt sind, als wir denken, es sein zu müssen.
Vielleicht war das ja auch, es passiert nie was grundlos, vielleicht war das ja auch wirklich wertvoll für ganz viele Menschen, damit umzugehen, wenn man nicht was perfekt macht und dann trotzdem es noch perfekter ist, weil jeder da sieht, Mensch, wenn die das kann, dann kann ich das auch und nicht so mit sich so krass umzugehen. Und ich habe jetzt so verstanden, man kann gewaltfreie Kommunikation nicht nur mit dem Gegenüber machen, sondern mit sich selbst, ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen dein 21-Tage-Kurs, wo ich über das Buch gesprochen habe, das geht ja vor allen Dingen auch um sich selbst, die eigene Empathie, das eigene innere Gespräch und das Gespräch mit anderen. Vielleicht magst du da nochmal so drüber reden, ob ich das jetzt so richtig verstanden habe, auch die gewaltfreie Kommunikation mit sich zu führen und was das für Bedeutung hat und wie du das in diesen Gefühlskurs integrierst.
Ja, also absolute Grundlagenbedeutung, ne? Also ich kann eigentlich auch nur einfühlsam mit anderen sein, wenn ich einfühlsam mit mir sein kann. Mhm. Und einfühlsam mit mir sein heißt für viele von uns, uns auch erstmal wieder Dinge zu erlauben. Ja, also wenn du aufgewachsen bist mit der Botschaft, du darfst nicht wütend sein, du darfst deine Wut nicht ausdrücken, sonst verlierst du halt Zugehörigkeit. Vielleicht hast du mal eine Erfahrung gemacht, wo du als Kind, also ich hatte das, ich habe als Kind so bewertend würde man jetzt sagen, Wutanfall gekriegt. Und ich weiß noch, wie mein Papa mich dann aus dem Wohnzimmer raus ins Schlafzimmer gebracht hat mit den Worten, wenn du dich beruhigt hast, kannst du zurückkommen. Und ich glaube, ich habe da die Botschaft gekriegt, wenn ich wütend bin, bin ich nicht okay, dann muss ich die Gemeinschaft verlassen. Was für mich als Kind ziemlich schräg war, weil alle Erwachsenen um mich herum immer wütend waren. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich so gelernt habe, meine Wut nicht zu spüren, damit die nicht nochmal so rausplautzt. Das heißt, ein Teil von mir durfte lernen, diese Energie wieder frei fließen zu lassen und da auch Einfühlsamkeit mit mir und zu lernen, weil jedes Gefühl ist ja eigentlich nur ein Botschafter, eine Botschafterin. Und die Landkarte der gewaltfreien Kommunikation sagt, die Botschaft ist dein Bedürfnis. Also versuche weder im Gefühl zu versinken, noch das auszuagieren und erst recht nicht wegzudrücken, sondern versuch dich so weit offen zu halten, dass du dir die Frage stellen kannst, was brauche ich gerade? Und dann dieses, was brauche ich gerade, ist dann eben, dann hast du dir dein Bedürfnisvokabular irgendwie erobert und dann erkennst du, ah, mir geht es gerade darum, angenommen zu sein. Ich möchte auch mit meiner Wut angenommen sein. Und dann ist eben die Frage, kann ich mich mittlerweile mit meiner Wut annehmen? Und das ist dann eben diese Selbsteinfühlung, die ich erstmal habe. Und die ist, ich glaube, gerade auch für Mütter wichtig, damit wir als Mütter auch wieder rekultivieren, das bei unseren Kindern sein lassen zu können. Also dass das auch sein darf, ne? Intensive Gefühle. Und wir dann eben in der Empathie überhaupt drauf zugehen können. Weil manchmal ist es so, wenn wir uns selber von bestimmten intensiven Gefühlen abgeschnitten haben, wir können es so schwer aushalten, wenn es bei anderen ist. Ja, dann fängt man an, wenn du jetzt hier bitterlich weinend vor mir sitzen würdest, dann sitze ich vielleicht da, ach, ist doch nicht so schlimm und tätschel.
Du brauchst nicht weinen.
So schnell weg damit. Und schöner ist doch einfach zu sagen, also entweder nur da sitzen zu können und dir den Raum zu halten, dass das da sein darf. Oder auch nochmal zu fragen, Kathleen, tut es dir gerade gut, dem einfach Raum zu geben oder möchtest du reden?
Ja.
Und das geht nur, wenn ich auch in mir das mal aufgehen lassen kann.
Ja, ja, danke, Annette. Vielleicht nochmal zum Schluss, was möchtest du den Kongressteilnehmern so mit auf den Weg geben, um einfach diese ersten Schritte zu gehen und wirklich Mut zu machen, die Konflikttransformation zu leben? Ja.
Ja, also das Erste, was hochkam, war fühlen, ne? Also wirklich fühlen, was da ist und dadurch auch wieder die Lebendigkeit und die eigene Leidenschaft wieder zu entdecken. Und wenn es um Konflikte in Gemeinschaften, in der Partnerschaft oder auch mit den Nachbarn geht, wirklich in die Verlangsamung zu gehen und zu fragen, wollen wir mal gucken, wie jeder von uns auf die Situation guckt. Ich bin neugierig auf deine Perspektive. Vielleicht magst du 5 Minuten erzählen und dann wünsche ich mir, dass du mir zuhörst bei meiner Perspektive und dann lass uns gucken, was wir draus machen. Mhm. Also wirklich dieses Trainieren. Also ein anderer Merksatz wäre, alles, was jemand sagt und tut, ist immer ein Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also dass ich versuche, hinter dem, was ich höre, was ich doof finde oder handeln, eine Vermutung anzustellen, welches unschuldige Bedürfnis steckt da vielleicht drin. Und das Gleiche auch für mich mache, wenn ich etwas sage oder tue, womit ich eigentlich mich nicht wohlfühle, aber es ist nun mal passiert. Nachfragen, okay, welches meiner Bedürfnisse wusste sich nicht anders auszudrücken als auf diese Art?
Mhm. Ja. Dass man einfach versteht, also wir gehen Also wir können eigentlich alle davon ausgehen, dass der andere das nicht absichtlich böse macht, sondern dass dahinter ein Bedürfnis besteht, was wir einfach noch nicht verstanden haben. Christina von Dreien sagt immer, Menschen sind nicht böse. Menschen sind gut. Also manchmal kann ich das nicht glauben, aber ich glaube schon, dass das nicht gefühlte Gefühle und nicht gelebte Bedürfnisse und verquere Strategien sind, die dahinter stecken, ne?
Genau. Und da aber auch sanft mit uns sein, wenn wir das nicht immer so sehen können, weil wir nehmen Sachen manchmal persönlich. Also es tut uns dann einfach weh und dann haben wir halt nicht den Sitz in uns, wo wir sagen, ah, warte mal, welches unschuldige Bedürfnis könnte das sein? Sondern dann ist, fuck, es tut weh und ich will, dass du weißt, dass es weh tut. Dann möchte ich vielleicht verstanden werden, welche Auswirkungen dein Verhalten macht. Also eigentlich geht es auch darum, da so einen Tanz zu üben, ne?
Ja, und es steht doch viel kindliches Agieren noch dahinter, ne, was noch nicht geheilt ist, ja. Und da einfach diese Milde zu walten zu lassen für sich und für die anderen, so wie du das gemacht hast mit deinen Unterlagen, ja. Das ist ein schönes Bild. Vielen Dank, Annette.
Ich danke dir voll.
Dann bis
Tschüss.
bald. Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.